Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Endlich will Volkswagen auch in Deutschland Autobesitzer entschädigen, die Fahrzeuge mit illegaler Abgassoftware gekauft haben bzw. verkauft bekamen. Der Dachverband der Verbraucherzentralen VZBV kritisiert das VW-Angebot. Der ADAC ist dafür. Wir berichten über den Stand der Dinge. Im Rhein-Main-Gebiet belasten militärische Altlasten der US-Armee das Grundwasser. Rund 800 internationale Umweltwissenschaftler warnen in einer Petition an den albanischen Staatspräsidenten vor Großstaudämmen an der Vjosa, einem der letzten frei fließenden Flüsse Europas. Und im Verbrauchertipp geht es um angenehmes und preisgünstiges Licht mit LED-Lampen. 4,5 Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals bietet Volkswagen hunderttausenden Kunden in Deutschland einen Vergleich an. Wegen illegal manipulierter Software im Abgassystem zahlte Volkswagen bereits mehr als 30 Milliarden Euro an Strafen und Entschädigungen, aber eben nicht in Deutschland, sondern vor allem in den USA. Die Ankündigung, jetzt auch in Deutschland zu zahlen, folgt auf einen Eklat. Am Freitag waren die Verhandlungen genau zum gleichen Thema zwischen Volkswagen und dem Dachverband der Verbraucherzentralen VZBV geplatzt. Panayotis Gavrilis in unserem Berliner Hauptstadtstudio. Was bietet Volkswagen jetzt wem an?
Also Volkswagen will laut eigenen Aussagen allen Kundinnen und Kunden, die sich im Rahmen der Musterfeststellungsklage eingetragen haben in das Klageregister und den Vergleichskriterien diese erfüllen, eine Unterstützung geben, also Geld zahlen. Jeder Kunde könne jetzt nun das Angebot prüfen, heißt es seitens des Konzerns. Es gibt keinen Fixbetrag, wobei schon klar ist, dass es wahrscheinlich etwas zwischen 1.350 Euro und 6.257 Euro. Das war so die Kalkulation des VW-Konzerns, abhängig eben vom Alter des Fahrzeugs, vom Ursprungspreis. Und konkret heißt das, VW will eine Plattform erstellen. Ab Ende März können dann Kundinnen und Kunden ein, so heißt es, auf sie zugeschnittenes Angebot für eine Einmalzahlung erhalten. Und dann sagt VW noch, bis dahin könne man sich ja als Newsletter eintragen bei vergleich.volkswagen.de. Der Gegenpunkt dazu wäre musterfeststellungsklagen.de vom VZBV. Also da kann man sich dann eintragen und abwarten, wie das dann konkret aussehen soll.
Okay, und was sagen jetzt die Verbraucherschützer dazu?
Ja, Klaus Müller vom Verbraucherzentrale Bundesverband, der sagt, er wäre vorsichtig, betont da, dass es sozusagen keine Kontrollmöglichkeit mehr gibt, dass alles in der Hand des Konzerns läge. Er sagte dem Handelsblatt heute, wer von Volkswagen einen Geldbetrag annehme, der wisse nicht, ob es die Summe aus unserem ausgehandelten Vergleichsvorschlag gewesen wäre. Und am Freitag sagte er dazu, hören wir mal kurz rein.
Da muss jeder für sich überlegen, ob er Volkswagen vertrauen kann an der Stelle. Das wäre der Vorteil eines Vergleiches gewesen, dass wir das transparent, nachvollziehbar, kontrollierbar abgewickelt hätten. Ich freue mich über jeden Euro, den Volkswagen an geschädigte Verbraucher auszahlt, weil es zeigt, dass sie ihren Betrug anerkennen und zur Entschädigung beitragen. Leider tun sie das nicht im Rahmen des Vergleiches.
Ja, und das ist eben genau das, was Volkswagen macht. Volkswagen umgeht im Prinzip das ganze Prozedere jetzt, den ganzen Vergleich.
Jetzt sagen Sie uns nochmal, was war denn die Begründung, die dass Volkswagen die Verhandlungen mit den Verbraucherschützern hat platzen lassen? Der ADAC hing ja auch noch drin, aber da kommen wir gleich drauf.
Ja, also das ist nicht ganz so einfach zu durchblicken. Also es ging so, am Freitag ging es los, später Vormittag. Da hat der Verbraucherzentrale, so heißt es laut eigenen Angaben, eine E-Mail bekommen von Volkswagen, wo es hieß, die 50 Millionen Euro, das ist die Summe für die Gesamtabwicklung des Verfahrens. Da sei man doch sehr recht positiv gestimmt gewesen, dass man sich dort einigen könne. Und dann kurz nach 12 gab es erste Berichte, wonach Volkswagen eben das Ganze hat platzen lassen. Volkswagen sagt, diese 50 Millionen Euro für Anwaltshonorar, das sei nicht ausreichend begründet gewesen. VZBV sagt, das stimmt nicht, wir haben einen Leistungskatalog gebracht. Also das ist sozusagen dann der Anlass gewesen, dass Volkswagen sagt, das reicht uns nicht, wir brechen das ab, kurz gefasst.
Nochmal auf den ADAC zu schauen. Also diese Klage beim Oberlandesgericht Braunschweig hatten ja der Verbraucherverband, also Bundesverband Verbraucherzentralen, zusammen mit dem ADAC eingereicht. Der ADAC hat im Gegensatz zum VZBV ausdrücklich nach den geplatzten Verhandlungen das Angebot des Autokonzerns zur Entschädigung der Kunden begrüßt. Gibt es eine Erklärung für eine doch abweichende Reaktion?
Bisher nicht so richtig. Ich habe gerade beim ADAC nochmal nachgefragt, da gab es noch keine Rückmeldung. Was wir wissen ist, was Markus Schäpe gesagt hat, nämlich den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er ist Chefjurist des Automobilclubs, der sagte, das Angebot von VW ist im Sinne des Verbrauchers akzeptabel und entspricht dem Ergebnis der Vergleichsverhandlungen. Also da müssen wir mal schauen. Es ist nicht, so würde ich es deuten, keine Empfehlung, aber der ADAC hatte sich auch etwas zurückgehalten in der ganzen Sache, hatte zwar mitgeklagt, aber da müssen wir mal schauen, ob sich das dann in Zukunft, ob der VZ, bevor der sagt, hier, da sollte man lieber vorsichtig sein.
Panagiotis Gavrilis über das derzeitige Angebot des VW-Konzerns an Kunden, die Fahrzeuge mit Schummelabgassoftware erworben hatten. PFC, das ist die Abkürzung für Peer- und polyfluorierte Chemikalien. Sie stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Mindestens bis 2011 wurden sie zum Beispiel in Loschschäumen verarbeitet, weil sie Brände gut eindämmen. Sowohl am Frankfurter Flughafen wie auch an der US Airbase Wiesbaden beunruhigen nun PFC-Altlasten in den Böden die Anwohner. In Frankfurt bemüht sich der Flughafenbetreiber Fraport darum, PFC-belastete Böden auf externe Deponien zu bringen, damit sie eben nicht das Grundwasser gefährden. Denn genau dies passiert gerade im Umfeld der noch benutzten US-Airbase Wiesbaden-Erbenheim. Dabei ist gerade einer der größten hessischen Biohöfe betroffen, berichtet Ludger Fittgau.
Die Domäne Mechtilshausen am Stadtrand von Wiesbaden ist eines der größten Landgüter Hessens. Rund 650 Hektar Land werden bewirtschaftet. Auf einer Teilfläche von 185 Hektar werden seit knapp 3 Jahrzehnten nach organisch-biologischen Grundsätzen verschiedene Obst- und Gemüsesorten angebaut, aber auch Rinder, Schweine und Geflügel gezüchtet. Sogar der britische Prinz Charles besuchte schon den großen Biohof, um sich über den dortigen Ökolandbau zu informieren. Aktuell muss sich die Domäne jedoch mit giftigen Chemikalien auseinandersetzen, die im Grundwasser und 2 Bächen der Region nachgewiesen wurden. Es handelt sich um sogenannte peer- und polyfluorierte Chemikalien, kurz PFC. Diese Stoffe stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Werner Backes, Geschäftsführer auf der Domäne Mechtilshausen.
Wir haben einen Brunnen, der von erhöhten Werten bei den PFC-Stoffen getestet ist, der stillgelegt wurde, als wir von diesen erhöhten Werten erfahren haben, im Juni 2019. Dieser Brunnen wurde nur mit relativ kleinen Wassermengen benutzt. Wir haben die Nutzung dieses Wassers sofort mit Bekanntwerden der Überschreitung eingestellt.
Das belastete Wasser auf dem Biohof wurde bis dahin zum Tränken von Gänsen benutzt, so Backes. Die Giftstoffe stammen wahrscheinlich von der unmittelbar an die Domäne Mechtilshausen angrenzenden US-Airbase Erbenheim. Dort ist bereits seit 2009 bekannt, dass PFC im Boden ist. Die Stoffe stammen wohl von Löschschäumen, mit denen auf dem Stützpunkt das Löschen brennender Flugzeuge geübt wurde. Anna Morlock, Pressesprecherin der US-Airbase, antwortet auf die Fragen des Deutschlandfunks schriftlich.
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Soldaten, unserer Mitarbeiter, unserer Familien und der Menschen in unserer Umgebung ist von allergrößter Bedeutung. Im Jahr 2009, nachdem die Kontaminierung während der Vorbereitung auf den Bau unserer neuen Fahrzeugwerkstätte entdeckt worden war, wurden mehr als 18.000 Tonnen kontaminierter Erde vom Standort abtransportiert und gemäß den damaligen deutschen Bestimmungen entsorgt. Der Bereich wurde auch teilweise bebaut und asphaltiert, soweit dies für den Bau von Werkstätten erforderlich war. Das Trinkwasser in der Kaserne stammt von städtischen Wasserversorgern und wird regelmäßig auf Verunreinigungen einschließlich PFC getestet.
Die zuständigen deutschen Umweltbehörden waren in der Vergangenheit davon ausgegangen, dass die Giftstoffe im Grundwasser unter der Airbase bleiben und nicht in das Umland ausgespült werden. Doch vergiftete Brunnen auf der Domäne Mechtilshausen und in zumindest einem weiteren landwirtschaftlichen Betrieb der Umgebung sowie Messungen in 2 Bächen zeigen nun, die PFC-Altlast bewegt sich im Wasser weiter. Guido Martin, Pressesprecher des zuständigen Regierungspräsidiums Darmstadt.
Das sind einfach jetzt Folgen von der Einsatz von Löschschaum, wie sie früher üblich waren, hauptsächlich bis 2011. Inzwischen gibt es andere Stoffe, die dort auch eingesetzt werden und gleichwertig sind, sodass man von einem weiteren Eintrag eigentlich nicht mehr ausgehen müsste. Das ändert jetzt nichts daran, dass man belastete Flächen jetzt erstmal beobachten muss und dann dafür auch die notwendigen Maßnahmen treffen muss.
Dazu wollen sich in den nächsten Tagen verschiedene Umweltbehörden der Region zusammensetzen. Ziel könnte zunächst ein umfassendes Monitoring der Giftbelastungen im Umfeld der Airbase sein, so das städtische Umweltamt Wiesbaden. Für die Domäne Mechtilshausen ist es zum Beispiel wichtig, schnell zu erfahren, ob weitere Brunnen, die bisher für die Bewässerung von Feldfrüchten benutzt werden, von den sich im Grundwasser bewegenden Giftstoffen gefährdet sein könnten. Geschäftsführer Werner Backes.
Im Moment tränken wir unsere Tiere ausschließlich mit Trinkwasser der offiziellen Wiesbadener Wasserversorgung. Da sind wir völlig ungefährdet. Auch dieses Wasser, dieses Trinkwasser verwenden wir auch für die Bewässerung unserer Nutzpflanzen, die dann auch hier auf dem Hofladen, auf dem Wochenmarkt und so weiter verkauft werden. Wir haben weitere Brunnen, die deutlich weiter von der Domäne entfernt sind, mit denen wir auch Felder bewässern. Im Moment, wir haben jetzt Februar, gibt es natürlich keine Bewässerung von Feldern und wir werden auf jeden Fall diese Brunnen vorsorglich testen lassen, bevor wir die wieder in Betrieb nehmen.
Altchemikalien belasten das Grundwasser rund um Wiesbaden, Ludger Fittkau berichtete. Krakau ist so eine Art heimliche Hauptstadt Polens mit einer nach dem Zweiten Weltkrieg sehr schön wieder aufgebauten Altstadt und einer reichen kulturellen Tradition. Westlich von Krakau liegen Polens Kohlebergbaugebiete, die einen Großteil der polnischen Energieversorgung liefern, weshalb sich die polnische Regierung auch beim Klimaschutz manchmal schwer tut. In der feinstaubgestressten Großstadt Krakau hat dennoch eine Anti-Smog-Bürgerbewegung tatsächlich ein absolutes Verbot der privaten Kohle- und Holzverbrennung erstritten. Ein Ergebnis, was man riechen kann, Jan Palukat hat mitgeschnuppert.
Jedes Jahr im Winter machen polnische Städte Schlagzeilen wegen des Smogs. Im Kohleland Polen werden regelmäßig die höchsten Feinstaubbelastungen in ganz Europa registriert. Vor allem der Süden des Landes ist betroffen, die oberschlesischen Großstädte, aber eigentlich vor allem auch Krakau. In einem Talkessel gelegen, zieht der Dreck hier besonders schwer ab und war bislang oft so stark, dass man den Smog riechen konnte. Doch in diesem Winter ist alles anders, freut sich eine Blumenverkäuferin auf dem Krakauer Altstadtmarkt. Seit 30 Jahren verkaufe ich hier Blumen und habe den Smog täglich gesehen. Es war stark. Man hat hier alles Mögliche in den Öfen verheizt. Und jetzt sieht man hier in der Stadt nichts mehr davon. Kein Hexenwerk. Seit Beginn der diesjährigen Heizperiode gilt in Polens Kulturhauptstadt ein generelles Verbot des Verheizens fester Energieträger wie Kohle oder Holz. Bisher war lediglich das Verfeuern minderwertiger Brennstoffe untersagt, was aber schwer überprüf- und durchsetzbar war. Und weil vor allem ärmere Stadtbürger heizen wie die Altvorderen und kein Geld haben für den Erwerb moderner Heizkessel, steuerte die Stadt ein Förderprogramm bei, das anders als das als bürokratisch geltende Regierungsprogramm Saubere Luft auf Bedürftige zugeschnitten ist und für manche wie ein Rundum-Sorglos-Paket funktioniert. Eine Krakauerin, die jetzt auf Gas umstellte, freut sich. Es ist sauber und ich mache mich weder durch die Kohle noch durch die Asche schmutzig. Auch muss ich nicht mehr zum Ofen die Treppe herunter, um aufzuheizen. Alles ist neu, die Heizkörper, der Brenner, die Entlüftung. Sie haben alles gekauft, ich musste nichts machen. Der Schornstein ist geblieben, aber abgesichert, damit kein Regen reinkommt. In meinem Bezirk gibt es jetzt niemanden mehr, der mit Kohle heizen würde. Früher konnte man die Fenster nicht öffnen, weil man ersticken würde. Es ist das Happy End eines langen Ringens, denn der Kampf gegen den Smog begann in Krakau bereits in den 90er Jahren. Die polnische Anti-Smog-Bewegung ist hier besonders stark, Bürgerinitiativen engagieren sich seit Jahren. Auch der langjährige Bürgermeister Jacek Machowski räumt ein, dass es ohne den Druck von unten vielleicht noch länger gedauert hätte, bis Krakau sein Problem mit der dicken Luft löst. Es sind sehr viele Menschen, denen man danken sollte. Erstens den Einwohnern, die sich entschlossen haben, die Öfen zu tauschen, aber auch den Aktivisten, vor allem dem Krakauer Smog-Alarm, den Stadträten, die nicht lange diskutiert haben, und den Woiwodschaftsräten, unter denen es eine Gruppe gab, die nicht so dafür war. Schon gerät das Umland in den Blick, wo der städtische Ordnungsdienst nicht nach Luftverpestern schaut und die Landluft nur scheinbar sauber ist, warnte Anti-Smog-Aktivistin Ewa Lutomska im Gespräch mit Radio Krakau. Oft ist es so, was Einwohner nicht mit eigenen Augen sehen, das glauben sie nicht. Dank unserer Messaktionen wird ihnen klar, dass es da draußen genauso schlimm wie in der Großstadt ist. Und manchmal spürt man das, was im Umland passiert, auch in Krakau selbst und die Werte steigen wieder. So wird es wohl noch ein weiter Weg sein, bis in ganz Polen die Luft rein ist. Mit den großen Kohlekraftwerken im Land hat all das wenig zu tun. Sie drücken eher die Klimabilanz des Landes. Aber das ist ein Thema, das in Polen anders als der Smog noch nicht die politische Zugkraft hat, wie mancherorts im Westen.
Jan Palokat, in Krakau hat eine Anti-Smog-Bewegung erfolgreich für bessere Luft gesorgt. In Brüssel steht heute Albanien im Mittelpunkt. Auf einer Geberkonferenz sollen weitere Hilfen für das Land bereitgestellt werden, das Ende November 2019 eines der stärksten Erdbeben seit Jahrzehnten erlitten hatte. 51 Menschen starben, fast 1000 wurden verletzt, 100.000 verloren ihr Dach über dem Kopf. Albanien ist bitterarm, aber reich an unberührter Natur, weil es Jahrzehnte unter Diktator Enver Hoxha abgeschottet war. So ist die Vjosa in Albanien eines der letzten frei fließenden Flüsse in Europa mit einem einzigartig reichen Ökosystem. Jetzt plant die albanische Regierung dort einen Staudamm zur Energieversorgung. Fast 800 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus aller Welt stellen sich gegen das Dammprojekt mit einer Petition, die sie am Freitag dem albanischen Staatspräsidenten übergaben. Rebecca Hillauer weiß, worum es geht.
Der Fluss Vjosa in Albanien ist einer der ikonischen Flüsse Europas. Zusammen mit den Nebenflüssen bildet er das intakteste System des Kontinents außerhalb Russlands.
So beginnt die Petition der 780 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Vjosa als einen der letzten frei fließenden Flüsse Europas bewahren wollen. In den Augen der Wissenschaftler sprechen gewichtige Gründe gegen das Staudammprojekt, das die albanische Regierung und ein türkischer Investor nahe der Flussmündung planen. Die natürlich hohe Bodenerosion in Albanien etwa. Dadurch führt die Vjosa viel Sediment, das sich im Stausee ablagern würde. Christoph Hauer, Leiter des Instituts für Sedimentforschung an der Universität für Bodenforschung in Wien, hat für das geplante Wasserkraftwerk eine Nutzungszeit von nur 45 bis 60 Jahren errechnet. Doch bereits zuvor würde die Mündung der Vjosa zerstört.
Wenn ihm das Sediment zurückgehalten wird, dann fehlt es auch unten in den Mündungsbereichen und entlang der Küste. Und somit gibt es keinen Gegenpart mehr gegen die Wellenerosion, die durch das Mittelmeer halt stattfindet. Und somit kommt es auch zu signifikanter Küstenerosion. Das ist ja auch ein Phänomen, was schon bekannt ist für die Adria, also sprich von Venedig abwärts, wo man im Winter dann künstlich Sand herankarren muss, damit im Sommer die Touristen dann auch einen Sandstrand vorfinden.
Die Wasserrahmenrichtlinie der EU sowie die Flora- und Fauna-Habitat-Richtlinie schützen im Normalfall das Ökosystem der Vjosa. Doch gilt eine Ausnahmeregelung, wenn Projekte von übergeordnetem öffentlichen Interesse sind. Das europäische Umweltrecht sieht dann, noch vor der eigentlichen Umweltprüfung des geplanten Projekts, eine strategische Umweltverträglichkeitsprüfung vor. Untersucht wird, ob es Alternativen gibt, die den Zweck des Projekts auf eine weniger umweltschädliche Weise erfüllen. Bislang setzt die albanische Regierung jedoch gänzlich auf Wasserkraft. Martin Pusch vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin hält das für eine äußerst kurzsichtige Strategie.
Wenn jetzt zum Beispiel mal ein Trockenjahr kommt und wenig Wasser in den Flüssen ist, dann könnte die Stromversorgung Albaniens zusammenbrechen. Von daher gibt es kein übergeordnetes öffentliches Interesse, um noch ein weiteres Wasserkraftwerk zu bauen. Da müsste man eben den Vorzug anderen erneuerbaren Energiequellen geben, wie eben Photovoltaik oder Windkraft.
Eine strategische Umweltverträglichkeitsprüfung liegt zurzeit noch nicht vor. Und statt einer umfassenden Umweltverträglichkeitsprüfung des geplanten Projekts gibt es bislang nur einen vage formulierten dünnen Entwurf. Er soll in wenigen Monaten entstanden sein, wo doch allein eine Felderhebung von Flora und Fauna mindestens ein Jahr dauere, sagt Martin Pusch.
Worüber auch ja kein Wort drin steht, sind irgendwelche Ausgleichsmaßnahmen. Also wie kann man den Eingriff mindern, zum Beispiel indem man einen Fischpass baut. Da ist schon ein großes Defizit, weil eine gründliche Bestandsaufnahme der Fische in der Vjosa gibt es einfach nicht. Es fehlt auch eine Berücksichtigung des Erdbebenrisikos, was durchaus erheblich ist in Albanien. Und die Auswirkungen für den Flussabschnitt unterhalb des Staudamms wurden überhaupt nicht betrachtet.
Auch Friedrich Schiemer, Professor Emeritus der Biologie aus Wien, gehört zu den protestierenden Wissenschaftlern.
Wir fordern in der Petition eine kritische Hinterfragung der Projektauswirkungen mit einer Ursachen-Wirkungsanalyse, einer guten Datenbasis, einem guten Monitoring-Programm vorher und nachher. Und das ist alles nicht gegeben und nicht passiert.
Friedrich Schiemer hat mit anderen Wissenschaftlern aus Europa die Biodiversität an der Vjosa erstmals erhoben und dokumentiert. Zusammen mit Christoph Hauer und Martin Pusch sowie albanischen Kollegen konnte er die Petition am vergangenen Freitag in Tirana dem Staatspräsidenten Ilir Mita übergeben. Die rund 800 unterzeichnenden Wissenschaftler hoffen, dass ihre Expertise die albanische Regierung noch umstimmen wird. Nicht zuletzt, weil Albanien der EU beitreten will und dafür auch deren Energiestandards erfüllen muss. Christoph Hauer sieht alle Voraussetzungen dafür.
Ja, die Vjosa ist auch ein ökonomisch-touristisch interessantes Potenzial für Albanien, weil solche Flusslandschaften gibt es halt sonst in Europa nicht mehr. Deswegen würde es auch Sinn machen, halt andere Standorte für die Investoren zu finden.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
LED steht für Light Emitting Diode, zu Deutsch in etwa ein lichtemittierender Halbleiter. LEDs werden im Alltag als Beleuchtung immer wichtiger. Nur LED ist nicht gleich LED. Thomas Wagner mit dem Verbrauchertipp.
Ja, diese halbweißen Birnen, strahlen die nur nach oben ab?
Das hängt jetzt davon ab, wo sie ihr Licht brauchen, wenn sie leuchten.
Energieberatung im Rathaus Tübingen. Die halbweißen Birnen, um die es geht, sind keine klassischen Glühbirnen, sondern LED-Leuchten. Und die zeichnen sich vor allem durch eines aus. Der Hunger auf Strom ist überschaubar.
Dann kommt der Hauptvorteil, dass der Energieverbrauch von LEDs inzwischen etwa bei einem Zehntel nur noch liegt von den Glühbirnen. Und das merkt man natürlich am Jahresende an der Stromrechnung.
Von der Energiebilanz stehen LED auch deutlich günstiger da als beispielsweise Energiesparlampen auf Leuchtmittelbasis oder Halogenleuchten. Hinzu kommt bei den LED, so der Tübinger Energieberater Hermann Jacobi,
die exorbitant längere Lebensdauer. Die LED-Birnen, die man heute so kaufen kann im Supermarkt und so weiter, die haben ungefähr 15.000 Stunden.
Das entspricht in etwa dem 15- bis 20-fachen der klassischen Glühbirne. Für den Verbraucher könne es daher nur eine Konsequenz geben.
Das, was man zu Hause noch an Glühbirnen hat, ausbauen, wegwerfen, entsorgen und die LED, die dann reinschrauben, wird in der Regel 10 bis 20 Jahre halten.
Die Anschaffungskosten der LED hätten sich in spätestens einem Vierteljahr amortisiert, so der Tübinger Energieberater. Allerdings, wer sich in Zukunft von LED erleuchten lassen will, hat die Qual der Wahl. Hermann Jacobi zeigt auf eine LED-Leuchte vor sich.
Die hat die Besonderheit, dass ich sie über einen Lichtschalter dimmen kann.
Das heißt, durch mehrmaliges Ein- und Ausschalten hintereinander kann man manche Lampen heller oder dunkler leuchten lassen, ohne dass dazu ein eigener Regler, ein sogenannter Dimmer, notwendig wäre. Bei anderen LED-Lampen lässt sich wiederum durch kurzes Ein- und Ausschalten hintereinander die Farbtemperatur ändern.
Ich kann von kaltem Licht auf warmes Licht umschalten. Warmes Licht ist klassisch das Licht, das man von der Glühbirne kennt. Das hat so einen rot-gelben Stich, geht so eher ein bisschen Richtung Sonnenuntergang. Und das kalte Licht, das ist eigentlich das, was wir tagsüber an einem schönen sonnigen Sommertag haben. Wenn der Himmel blau ist, habe ich dann ein sehr kaltweißes Licht. Für die Arbeitswelt brauche ich, um besser zu sehen, nicht nur helleres Licht, sondern ich brauche ein weißeres Licht, wo ein höherer Blauanteil drin ist. Hat auch den nützlichen Nebeneffekt, dass man bei höherem Blauanteil etwas wacher bleibt.
In der Regel werden für eine Haushalts-LED so um die 5 bis 7 Euro fällig. Das ist deutlich mehr als das, was die klassische, im Handel seit Ende 2012 ohnehin verbotene Glühbirne einst kostete. Dennoch sollten Verbraucher beim LED-Kauf nicht knausern.
Man sollte sich nicht irgendwelche Billig-LEDs kaufen, also keine Sonderangebote von Discountern und so weiter, sondern wirklich nur hochwertige Markenprodukte. Die Erfahrung ist, dass gerade bei Billigprodukten, bei No-Name-Produkten, die Lebensdauer zum Teil dramatisch kürzer ist.
Längst werden LED auch in Autoscheinwerfern verbaut. Und da tritt ein Konstruktionsunterschied besonders zutage.
Es gibt zwei LED-Systeme. Die Reflektortechnik, bei der das LED-Licht flächiger aus dem Scheinwerfer strahlt, und sogenannte Linsenprojektionssysteme. Die strahlen aus einer besonders kleinen Lichtquelle punktuell sehr helles Licht.
Das, so ADAC-Sprecher Johannes Bruce, als sehr grell wahrgenommen wird. Deshalb gilt sein Appell an Hersteller und potenzielle Autokäufer, darauf achten, dass zumindest beim Abblendlicht die weniger grell wirkende Reflektortechnik verwendet wird. Die bringe ein deutliches Mehr an Verkehrssicherheit.
Ja, und diesen Verbrauchertipp von Thomas Wagner gibt's auch auf deutschlandfunk.de. Ich bin Jule Reimer und ich sage Tschüss.